Deutschlandfunk kontrovers.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen hier bei kontrovers. Wenn wir in Deutschland über politischen Extremismus reden, dann geht es häufig um die extreme Rechte und um Terror von rechts. Über linken Extremismus hören und lesen wir im Vergleich sehr viel weniger. Die vergangenen Tage waren da allerdings eine Ausnahme. Das Urteil gegen die mutmaßlich linksextreme Lina E. und drei Mitangeklagte, das hat ein Schlaglicht auf diese Szene geworfen, auch auf das brutale, systematische Vorgehen solcher Gruppierungen. Und auch die Ausschreitungen am Wochenende in Leipzig, die zeigen, welches Gewaltpotenzial da möglicherweise schlummert. Wie ernst müssen wir diese Entwicklung nehmen? Wird der Extremismus, wird vor allem die Gewalt von links unterschätzt? Und welcher Vergleich ist überhaupt möglich zwischen links und Rechtsextremismus in Deutschland? Es sind alles Fragen, die wir an diesem Montagmorgen stellen möchten. Und zwar mit diesen Gästen. Professor Klaus Schröder ist mit in der Runde dabei, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Er ist Extremismusforscher und arbeitet an der Freien Universität. Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
Neben ihm im Hauptstadtstudio sitzt Roden Steike, der rechtspolitische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Ende des Monats erscheint sein neues Buch über den Verfassungsschutz. Guten Morgen, Herr Steike.
Schönen guten Morgen.
Und ebenfalls mit dabei Sebastian Fiedler, Bundestagsabgeordneter der SPD. Er ist Mitglied im Innen- und im Rechtsausschuss und vor seiner Zeit im Bundestag war er Kriminalbeamter. Guten Morgen, Herr Fiedler.
Schönen guten Morgen.
Und wie jeden Montagmorgen möchten wir natürlich auch mit allen denen reden, die uns jetzt hier zuhören, egal ob im Radio oder online. Sie können gerne hier teilnehmen, Ihre Fragen stellen, Ihre Anmerkungen machen. Unsere E-Mail ist die kontrovers@deutschlandfunk.de. Noch einmal kontrovers@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Und diskutieren Sie gleich hier mit auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da ist heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter schon so einiges zusammengekommen.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Was wir von der linken Szene, diesem Mob, zu halten haben, wissen wir seit der gründlichen Verwüstung von Hamburg. Es sind erklärte Feinde der Demokratie. Wenn der Staat sich gegen diesen Mob nicht durchsetzt, geht die Demokratie zugrunde, weil es eine Frage der Zeit ist, wann auch die Rechte ihre Kampftruppen formatiert.
Berger aus Frankfurt, es ist sowas von politischer Irrsinn, dass die Linke sich nicht gewahr ist darüber, dass man mit diesen Geschichten, die die machen, mit dieser Gewaltanwendung, dass sie natürlich eine Bestätigung dafür geben, dass die Rechte genau die richtige Antwort wäre. Ja, die Linke hat richtig versagt, insgesamt auf der Straße, politisch und so weiter. Die rechte Bedrohung nicht im Auge zu haben, ist somit das Dümmste, was man sich in der Demokratie leisten kann.
Zimmermann aus Heidelberg, guten Morgen. Die Gefahr durch linke Gewalt in diesem Land ist in keiner Weise gegeben. Die Frage muss meines Erachtens lauten, wie groß ist die Gefahr durch rechte Gewalt in Deutschland? Und die Antwort lautet vermutlich leider, sie wird jeden Tag, sie wird von Stunde zu Stunde größer.
Guten Morgen, Grünwald, München. Die Gefahr ist groß und ich hätte auch gerne mal Hintergründe. Wer sind diese Menschen? Was arbeiten die? Womit verdienen die ihr Geld? Und ganz kritisch sehe ich auch wieder, dass jetzt die Polizei schon wieder in der Kritik ist. Unser Staat muss unbedingt gegen Gewalt vorgehen, egal von wem sie ausgeht.
Schönen guten Morgen oder guten Tag, Carsten Bühler aus Berlin. Ich würde sagen, also kein Mensch wird als Extremist links wie rechts geboren. Da muss in der Gesellschaft sich schnell was ändern, damit diese Leute nicht auf solche Ideen kommen, den Staat zu verteufeln, wenn ich das mal so sagen darf.
Soweit also die Meinungen und Ansichten und auch die Fragen von einigen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Und wir wollen direkt gleich einsteigen. Wir haben da ja ein sehr unterschiedliches Meinungsspektrum gerade gehört. Professor Schröder von der FU Berlin, was sagen Sie, die Gefahr von links, wird die eher unter- oder überschätzt?
Die Gefahr von links wird unterschätzt. Und wir sollten uns nicht auf die Diskussion einlassen, links oder rechts die Gefahr. Das ist nicht angemessen. Wir sollten sowohl gegenüber linksextremen, antidemokratischen, gewaltaffinen Kräften als auch auf der rechten Seite für die gewaltaffinen Rechten uns von distanzieren, weil aus der Sicht einer lebendigen Demokratie, die muss jeden Tag wieder neu verteidigt werden. Sie muss gegen links und gegen rechts verteidigt werden. Das Verteidigen gegen links haben wir vernachlässigt.
Wir haben da ja gerade eine Hörerin gehört, die meinte, sie hätte gerne etwas mehr Informationen. Da können wir sicher im Lauf dieser Sendung darauf eingehen, mehr Informationen über dieses Spektrum. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz umreißen, welche, ich sag mal, unterschiedlichen Motive gibt es denn da auf den beiden Seiten, bei links und bei rechtsextremen? Woher kommt diese Gewalt? Wodurch speist die sich?
Die Motive und die Ziele sind unterschiedlich, selbstverständlich. Aber beide, jedenfalls die extremen Kräfte unter ihnen, sind antidemokratisch und gewaltaffin. Und sie warten nur auf eine Gelegenheit zuzuschlagen. Und die war jetzt bei Lina E. gegeben. Die Ausschreitungen, die wir da erlebt haben, die ja keiner erwartet hatte, die zeigen, dass latent ist eine linksradikale, linksextreme Szene gibt, die dann, wenn die Anlässe gegeben sind, zuschlägt. Gleiches gilt für die rechte Szene. Auch hier müssen wir aufpassen, dass das nicht überbordet. Und wenn wir die letzten Jahre, 10, 15 Jahre nehmen, verzeichnen wir immer mehr linke Gewalttaten als rechte Gewalttaten. Erst im letzten Jahr haben wir geringfügig mehr rechte als linke Gewalttaten.
Sebastian Fiedler, Sie sind Rechts- und Innenpolitiker der SPD im Deutschen Bundestag. Wie gut sind denn eigentlich die Sicherheitsbehörden in Deutschland informiert über diese Szene, über die Linksextremen?
Ich würde mal sagen, nicht nur die Sicherheitsbehörden sind gut informiert, sondern jeder Mensch in Deutschland kann sich gleichermaßen informieren, wenn er sich jedes Jahr mal den Verfassungsschutzbericht des Bundes oder diejenigen der Länder vornimmt, dann findet er dort genau das wieder, was Professor Schröder gerade formuliert hat. Es gibt also nicht so richtig viel Anlass, so ganz überrascht zu sein. Die Zahlen, die letzten, die wir haben, sind die aus 2021. Da reden wir von etwa 10.000 Menschen, die gewaltorientiert im Linksextremismus von den Verfassungsschutzbehörden verortet werden. Das gesamte Spektrum schätzt man so auf etwa 35.000 Menschen. Und natürlich ist es so, dass ein, ich will es mal so nennen, politischer Funke dazu beitragen kann, diese Gewaltorientierung dann tatsächlich in Gewalt umschlagen zu lassen. Also das Personenpotenzial ist die ganze Zeit schon da. Aber man hat so ein bisschen, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung den Eindruck, wenn es nicht zu solchen herausragend dramatischen Ereignissen wie in Leipzig beispielsweise kommt oder Hamburg ist schon als anderes Beispiel genannt worden, dann sei das irgendwie alles nicht so schlimm. Das ist ein bisschen so, was die Wahrnehmung angeht, vergleichbar mit dem Islamismus und islamistischen Terrorismus. Auch da erscheint es mir so zu sein, dass wenn es nicht zu Anschlägen kommt oder solchen, die verhindert worden sind, wo man über Durchsuchung berichtet kann, dann scheint in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck vorzuherrschen, das sei jetzt irgendwie nicht mehr da. Und davor muss man sich, glaube ich, hüten. Aber mein Eindruck ist, die Sicherheitsbehörden tun das, so gut es geht.
Welche Rolle spielt denn in dieser ganzen Debatte die Tatsache, dass die Gewalt von Lina E. und dieser Terrorgruppe sich vor allem gegen Rechtsextreme oder mutmaßlich Rechtsextreme gerichtet hat?
Ja, das ist auch etwas, was sozusagen, ich würde fast formulieren, ein klassischer Befund ist, weil natürlich die Gewalt im Bereich des Linksextremismus sich genau auf diese Gruppen schon lange richtet, aber jetzt eben noch man kann so sagen, noch konzentrierter, noch klandestiner, sagte jetzt gestern erst der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes und wies darauf, dass es jüngere, anders strukturierte Menschen sind, die dort sehr planvoll vorgehen und sich einzelne Menschen als Ziele herausgreifen, die sie im Rechtsextremismus verorten oder die das tatsächlich sind, um dort außerordentlich geplant und brutal vorzugehen. Es hat Beispiele gegeben, wo man sich als Polizisten verkleidet hat, um an einer Wohnung eines Gegners, also eines Opfers zu klingeln und das dann mit Hammerschlägen zu malträtieren, die Füße zu schlagen und Ähnliches. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, das deutlich machen soll, dass das eine der Zielgruppen ist. Und eine andere kann man so formulieren, dass alles, was sozusagen den Staat oder das staatliche Gewaltmonopol verkörpert, und das ist eben geradezu vor allem und die Polizei, dass das ebenfalls natürlich Feindbilder sind, gegen die man sich richtet. Dort herrscht die politische Vorstellung vor, man möge die Polizei komplett abschaffen, Verfassungsschutz ohnehin. Und daran können Sie so ein bisschen so fühlen an der Ideologie, nur eben, dass bei diesen etwa 10.000 Menschen die Vorstellung vorherrscht, das eben auch durch Einsatz von Gewalt eben durchzusetzen, ihre ideologischen Vorstellungen.
Roden Steinke, Sie befassen sich bei der Süddeutschen Zeitung als Korrespondent vor allem mit dem Thema Recht und Justiz in der deutschen Politik. Sie beobachten auch diesen Bereich, über den wir heute Morgen hier sprechen, schon länger. Viele Leute fragen sich ja, das ist auch schon angeklungen, wo liegt eigentlich die größere Bedrohung, links oder rechts? Lässt sich das eigentlich sagen?
Ja, das lässt sich ganz deutlich sagen. Also selbstverständlich liegt die größere Bedrohung rechts. Also jeder, der in der Bundesrepublik ein bisschen mit wachem Blick die Geschehnisse verfolgt. Und so habe ich auch die Menschen verstanden, gerade die hier angerufen haben im Studio, so habe ich auch meine beiden Vorredner verstanden. Selbstverständlich ist die Gefahr von rechts am größten. Ich bin als Autor viel in Deutschland unterwegs, auch in kleinen Städten. Ich war kürzlich in einer Moschee und habe dort eine Lesung gemacht. Und dann sagte mir der Gastgeber, gucken Sie mal da oben am Fenster, da ist unser Einschussloch. Das war für den was ganz Normales zu sagen, wir haben hier ein Einschussloch in unserer Moschee. Das ist noch nicht mal etwas, was groß die Schlagzeilen macht, wenn es nicht zu einem Brand und zu einem Personenschaden kommt. Das ist Alltag in Moscheen, in Synagogen. Unterhalten sich mal mit Schulleitern von jüdischen Grundschulen, von jüdischen Kindergärten, wie viele Anschläge, wie viele Randale, wie viele auch Bedrohungen es gegen solche Einrichtungen gibt. Also wir haben eine Situation in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland leider, wo rechtsextreme Strukturen teilweise sogar Hegemonie erreicht haben, wo Angst regiert, Angst, die eingejagt wird, denen, die abweichen von dem Idealbild, was Rechtsextreme gerne hätten, von einem weißen Deutschen. Und wir haben wirklich punktuell linke Szenen, die in eine Art von Militanz kippen, wie das, was Lina E. und ihre Konsorten da widerwärtigerweise getan haben sollten. Da reden wir von Leipzig, da reden wir von Hamburg, Berlin und vielleicht noch ein paar Viertel von Frankfurt am Main oder anderen deutschen Städten. Aber es ist punktuell. Und das miteinander zu vergleichen, das wäre wirklich ein Zerrbild. Und Herr Fiedler, also den Vergleich zu ziehen zum Islamismus, das ist mir neu, dass man den auch noch zieht. Das ist wirklich ein ganz falsches Register.
Jetzt haben Sie nicht hier, richtig, um das klarzustellen, nicht ums Vergleichen.
Augenblick. Zuerst Herr Fiedler, bitte zuerst.
Herr Steinke, da haben Sie mich wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Ich hatte gesagt, bezogen auf die öffentliche Wahrnehmung der unterschiedlichen Themen, da habe ich gesagt, da ist es so ein bisschen so wie beim Islamismus. Wenn nichts passiert, dann ist die öffentliche Wahrnehmung weg. Deswegen habe ich nicht die beiden Themen miteinander verglichen.
Ja, aber da möchte ich mal die Wahrnehmung entgegenhalten. Das Bewusstsein dafür, wenn man auf der Straße mal fragt, was haben wir in Deutschland für ein Terrorismusproblem, ja, in der bundesrepublikanischen Geschichte. Den meisten Menschen wird die RAF einfallen als Phänomen des Terrorismus, also ein linksterroristisches Phänomen. Vielen Leuten sicherlich auch noch der islamistische Terrorismus. Und dann wird es auch schon dünn. Dann vielleicht noch NSU. Aber die Tatsache, dass wir allein seit der Wiedervereinigung mehr als 200 Todesopfer rechter Gewalt in diesem Land haben, die ist noch nicht einmal präsent im öffentlichen Bewusstsein, weil das nicht unter der Überschrift Terror verhandelt wird, sondern oft runter definiert wird zu Einzelfällen, zu paar Besoffenen, die mal mit ihren Springerstiefeln sich nicht im Griff hatten. Also wir haben in Deutschland ein scharfes Bewusstsein für Militanz auf der linken Seite und ich finde vollkommen zu Recht, da braucht es auch keine Gnade und keine falsche Nachsicht. Aber wir haben ein, wenn überhaupt, unterentwickeltes Bewusstsein dann auf der rechten Seite für die Bedrohung von dort.
Ja, das halte ich für eine absurde These, Herr Steinke, bei allem Respekt. Also ich verfolge nun wirklich seit dieser Legislaturperiode alle Debatten im Deutschen Bundestag. Ich kenne nun wirklich keine einzige Debatte, wo nicht herausgestrichen wird, dass mit breitem Abstand die größte Gefahr von rechts droht. Und auch in dem Umfeld, in dem ich mich in meinem Wahlkreis bewege, also findet sich nicht der Hauch einer Substanz für Ihre These. Also das in meinem Umfeld und in meinem politischen Umfeld und im Deutschen Bundestag liegen Sie komplett falsch.
Herr Schröder, vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Ich kann mal aus der Perspektive hier eines Redakteurs, der auch jede Menge Zuschriften bekommt, auch gerade nach den Berichten über den Fall Lina E. in der vergangenen Woche. Ich kann Ihnen meine Erfahrung mal schildern. Wir kriegen eine Menge Hörerzuschriften von Leuten, die uns schreiben, da wird jetzt mit so viel Energie gegen eine linksextreme Gruppe vorgegangen. Das ist vermutlich auch richtig so. Ich zitiere jetzt mal einfach so, ohne die E-Mails alle vor Augen zu haben. Aber wir würden uns doch wünschen, dass man mit ähnlicher Energie auch gegen Rechtsextreme vorgehen würde. Und der Eindruck bei vielen Menschen ist, dass gegen Rechtsextreme eben nicht so viel Aufwand betrieben wird, dass die Strafen geringer sind, dass häufiger auch von Sicherheitsbehörden weggeschaut wird. Was ist dran an diesem Eindruck?
Das sehe ich nicht so. Die Bedrohung durch Rechtsextreme wird selbstverständlich gesehen. Die Toten, die erwähnt wurden, werden gesehen. Das wird nur von verblendeten Leuten ausgespart. Wir sollten gleichermaßen sagen, es gibt keine Tat gegenüber linken, rechten, vermeintlich tatsächlichen, die jenseits des staatlichen Gewaltmonopols agiert. Keiner hat das Recht, jemanden halb tot zu schlagen, sei es von links, sei es von rechts. Hier müssen wir vehement eingreifen. Wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik, gerade auch 1968 folgende, immer die Diskussion über das staatliche Gewaltmonopol gehabt, was Teile der 68er und dann später auch der Grünen abgelehnt haben. Also es gibt diese Selbstanmaßung, zu glauben, ich entscheide, wen ich schlagen darf und wen nicht. Davon müssen wir wegkommen. Die Sicherheitsbehörden, die Polizei muss sensibilisiert werden, wenn das nicht hinreichend geschehen ist, sowohl gegen die rechte Gefahr, die ich auch in the long run, also im Lauf für gefährlicher halte, aber es darf daher, auch wenn man das so sieht, die linke Gefahr nicht ausgeblendet werden.
Dann möchte ich mal ganz kurz eine Nachricht vorlesen, die wir hier bekommen haben per WhatsApp von unserer Hörerin Angelika. Sie schreibt aus Dresden und sie schreibt: Vorab möchte ich betonen, dass ich jedwede Gewalt für nicht gerechtfertigt halte. Aber, schreibt sie, ich kann die Wut angesichts der ungleichen Bewertung extremer Straftaten nachvollziehen. Scheinbar werden rechte Straftaten, zum Beispiel die Helfer des NSU, anders bestraft als die Helfer von Lina. Ich habe nur eine oberflächliche Kenntnis, aber das fällt auf und in Sachsen besonders. Was würden Sie der Hörerin antworten?
Ich würde sagen, die regionalen Unterschiede sehe ich selbstverständlich. Also in großen westdeutschen Städten ist die linksextreme Szene stärker. Auf dem Land und vor allen Dingen im Osten ist die rechtsextreme Szene stärker. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Links ist es komplizierter als rechts. Auf der rechten Seite haben wir die AfD. Und es ist eigentlich traurig, dass die demokratischen Kräfte es nicht schaffen, die AfD sozusagen zu entzaubern, dass immer mehr Leute die AfD wählen. Da geht's mir kalt den Rücken runter. Das heißt, hier müsste endlich eine inhaltliche Diskussion beginnen, die aufzeigt, dass die demokratischen Kräfte die besseren Argumente haben. Das gilt rechts, aber es gilt aber auch gegenüber der linksextremen Szene.
Herr Steinke, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit der Arbeit der Ermittler, auch der Sicherheitsbehörden, auch mit dem Verfassungsschutz. Was ist Ihr Eindruck? Gibt es da von Seiten der Behörden ein unterschiedliches Vorgehen?
Also mal speziell fokussiert auf Sachsen beispielsweise, weil der Fall Lina E. sich dort auch zugetragen hat und vielleicht auch eine Folge der dortigen Besonderheiten ist. In Sachsen hat es in den 90er Jahren einen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf gegeben, der gepredigt hat, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. So der Sachse an und für sich, der könne ja gar nicht rechtsradikal sein. Das ist eine ja absurde Behauptung, aber natürlich eine Behauptung, die Carte Blanche gegeben hat an diejenigen in den Sicherheitsbehörden, die der Meinung waren, na ja, das sind ein paar verirrte Jungs, die vielleicht im Bierrausch mal ein bisschen überzogen haben, aber doch eigentlich gut geartet sind. Da muss man nicht so streng mit denen ins Gericht gehen. Und das hat eine Unkultur herangezüchtet, die lang noch nachwirkt, der man auch nur langsam wieder entgegenarbeiten kann. Ich sehe sehr wohl, Herr Fiedler, was Sie, was andere in den Sicherheitsbehörden tun, aber es ist ein Problem, was systematisch ist und was tief wurzelt. Und wenn wir dann sehen, dass Menschen, migrantische Menschen, oft schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass deren Erfahrungen nicht ernst genommen werden, dass sie die Erfahrung machen, die Polizei vielleicht klammheimlich sympathisiert sogar manchmal mit diesen Attacken, dann brennt sich das ein und führt dazu, dass wir ein Vertrauensproblem haben und sich die Leute zu selten überhaupt noch wagen, an Sicherheitsbehörden zu wenden. Das erfinde ich nicht, das ist wissenschaftlich untersucht. Da gibt es von Universitäten Befragungen, die zu dem Ergebnis kommen, Pi mal Daumen, 20% der rassistischen Attentate und Anschläge werden überhaupt nur noch angezeigt. 20%. In 80% der Fälle machen es die Leute mit sich selber aus, gehen damit nach Hause und fressen es sich in sich hinein. Das heißt, das Dunkelfeld bei rassistischen Übergriffen ist groß. Und auf der anderen Seite haben wir eine politische Bemühung, ja, angestoßen von dem Innenminister in Sachsen beispielsweise, ein Flutlicht zu werfen auf die linke Szene und dort also gar kein Dunkelfeld zu lassen, mit allergrößter Manpower reinzugehen und zu gucken, was man finden kann. Dass das dann am Ende nicht ein faires Bild produziert, sondern ein gewissermaßen verzerrtes Bild. Also ich glaube, so seriös müssen wir sein.
Herr Steinke, ich bin mir sicher, darüber können wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren. Die Nachrichten folgen hier jetzt um 10:30. Wir reden dann in 5 Minuten weiter. Thema heute Morgen hier bei Kontrovers: linke Gewalt in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr? Bis gleich. Herzlich willkommen nochmal hier bei Kontrovers an diesem Montagmorgen. Thema heute: linke Gewalt in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr? Und mitdiskutieren diese Gäste: Sebastian Fiedler, Bundestagsabgeordneter der SPD, Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss, Professor Klaus Schröder, der Extremismusforscher von der Freien Universität Berlin, und außerdem mit dabei Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an auf der 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da haben wir jetzt Frau Dr. Uhl in der Leitung und sie ruft uns an aus Eschwege. Guten Morgen, Frau Uhl.
Ja, schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen in der Runde sozusagen in Eschwege im schönen Nordhessen. Ich wollte mich deshalb melden, weil ich, natürlich ist einiges inzwischen schon gesagt worden, aber ich möchte nochmal auf den Punkt Prävention hinweisen. Ich meine, auch Dr. oder Herr Fiedler hat da lange mit in diesem Bereich gearbeitet. Mein Entsetzen war schon viele Jahre sehr groß. Wir haben ja auch eine örtliche Initiative Bund Stadt Braun, sehr groß darüber, dass Prävention in der Arbeit gegen Rechts viel zu kurz gekommen ist. Die Gewalt durfte sich entwickeln und ich verurteile jede Form von Gewalt. Ich habe viele Jahre an Schulen und anderen Institutionen, Kindergärten, Gewaltprävention gemacht und mit engagierten Lehrern zusammengearbeitet. Die Kinder sind sehr bereit, andere Lösungen als Gewalt zu suchen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Emotionen auszudrücken, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen und so weiter. Die Gewalt im Osten wurde sehr, sehr lange bagatellisiert. Die Strukturen sind inzwischen nach meinen Kenntnissen so, dass Menschen sich fürchten, ihre Meinung zu sagen, dass andere Menschen Feuerwehren unterwandern Und was mich ganz stark erschrocken hat, wo ich aber die Hintergründe noch nicht genau kenne, vorgestern wurde vom Deutschlandfunk gemeldet, dass in Apolda in Thüringen ein Flüchtlingsheim wieder angezündet wurde und ein Kind starb. Mhm. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, welche Dimensionen von Gewalt, ob rechts oder links, für unsere Gesellschaft tödlich sein können. Und warum wurde so viele Jahre die Angst der Bürger dort, insbesondere in einigen Bundesländern, geleugnet, die vor Ort sind? Es gibt ja Berichte darüber, dass das ganze Dörfer sozusagen beherrscht werden von dieser Ideologie, der rechten Ideologie. Und natürlich verurteile ich genauso die linke Gewalt. Aber warum wird Recht immer wieder so geleugnet? Warum? Und dann, wenn es zu spät ist, also diese Feuerwehrstrukturen zum Beispiel unterwandert sind, dann kommt plötzlich die große Erkenntnis, ja, wir hätten was tun sollen, wir müssten was tun. Aber das sind immer die großen Sonntagsreden. Faktisch ist es so, dass eine jüdische Kindergartensituation in Kassel beispielsweise so ist, dass da permanent Polizei davor steht. Als ich das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich gedacht, ich hätte mich verguckt. Es ist wirklich so. Das war vor 10 Jahren. Warum wird diese Art der Gewalt so verleugnet? Psychodynamisch könnte man sagen, da steckt alles Mögliche dahinter. Ich könnte das versuchen zu erklären, aber das führt jetzt zu weit.
Ganz kurz, Frau Uhl, weil das wollte ich Sie gerade fragen. Als jemand, der so etwas ja schon längere Zeit beobachtet, was wäre denn Ihr Erklärungsversuch dafür, wenn es denn tatsächlich so ist?
Naja, das haben ja Ihre Experten schon dargestellt, dass es ganz, ganz viele Schienen gibt, auf denen Gewalt entsteht. Das ist einmal, wenn wir sehen, wie lange geleugnet wurde, dass Gewalt gegen Kinder in Form von Kindermissbrauch existiert, dann ist das einmal die Verleugnung der Realität. Das führt dazu, dass irgendwann etwas explodiert. Aber das Wichtigste ist, dass Kinder in der Kindheit und Jugend einen Ort haben, in dem sie sich angebunden fühlen, wahrgenommen fühlen, respektiert und ernst genommen fühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann suchen sie sich Gruppen, dann suchen sie sich Leader in irgendeiner Richtung. Und wenn sie nie gehört werden, also gerade linke Positionen zum Thema Rechtsextremismus wurden immer wieder weggeleugnet. Das gab es einfach nicht. Und viele Jahre, ne? Jetzt ist es anders. Aber das ist eben mein Punkt. Warum immer so spät? Kann man nicht rechtzeitig sehen, die Probleme, die da sind, und vernünftig daran arbeiten? Und eine wichtige Schiene ist natürlich Kindergarten, Schule, Elternhaus, Elternbildung. Da gibt es so viele Felder, auf denen man tätig sein kann. Aber alles ist immer sozusagen persönliches Engagement. Mhm. Strukturell muss was passieren. Strukturelle Bildung in diesem Bereich, wie man anders, zum Beispiel mediativ oder mit Dialog, Dinge ändern kann.
Frau Uhl, das geben wir direkt weiter an den Politiker hier bei uns in der Runde. Sebastian Fiedler von der SPD, Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss. Herr Fiedler, was antworten Sie, Frau Uhl?
Ja, da richtet sich Frau Uhl jetzt an einen Politiker, der in der Sozialdemokratie aktiv ist. Und ich würde für meine Partei und für mich selber in Anspruch nehmen, dass mir im Traum nicht einfiele, zu denjenigen zu hören, die irgendwie da etwas geleugnet hätten zu irgendeinem Zeitpunkt. Ganz im Gegenteil, während Frau Uhl redete, sind mir immer mehr Sachen eingefallen, die wir versucht haben, auf den Weg zu bringen oder das schon getan haben, gerade angesichts der Problembeschreibung und in Ergänzung auch zu den Themen, die Herr Steinke vorhin vor der Pause richtigerweise angesprochen hat. Das ist ja der Grund dafür, warum wir uns für dieses Demokratiefördergesetz eingesetzt haben, warum dort sehr große Geldmengen bereitgestellt werden, um eben Organisationen in der Bundesrepublik, die sich da demokratiefördernd einbringen, auch nachhaltig zu unterstützen. Wenn ich nochmal den Schwenk auf die Sicherheitsbehörden machen darf, weil wir da nicht mehr zugekommen sind. Das ist natürlich ein richtiger und wichtiger Punkt. Das ist der Grund dafür, warum wir im Bund jetzt einen Beauftragten für die Polizei einführen, dass man sich, wenn man Strukturen erkennt, auch außerhalb des Dienstweges dahin wenden kann. Das ist der Grund dafür, warum wir ein Hinweisgeberschutzgesetz gemacht haben und genau diese Komponenten mit einbezogen haben. Ich könnte meine Aufzählung lange fortführen und will insoweit sie noch abrunden dadurch, das darf nicht unerwähnt bleiben, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, dass wir im Moment beim Generalbundesanwalt die historisch größten Ermittlungsverfahren im Moment haben, die es so in dieser Anzahl überhaupt noch nie gegeben hat. Stichwort Reichsbürger und Co. Da sind in einem Verfahren weit über 60 Beschuldigte. Das wird ein so großes Verfahren werden, das wird nicht vor einem Gericht hinterher verhandelt werden können. Das wird man parzellieren müssen. Also ich will sagen, auf allen staatlichen Ebenen ist meine Wahrnehmung, und das zeigt sich ja auch in den Äußerungen der Bundesinnenministerin, dass wir aus guten Gründen, die jetzt alle schon geschildert worden sind, das Thema Rechtsextremismus als mit breitem Abstand das größte Problem begreifen und gar nicht mal wegen der fürchterlichen Anzahl von Gewalttaten, von Morden, die schon genannt worden sind, sondern vor allem auch deswegen, weil er versucht, den Staat von innen heraus auszuhöhlen. Das muss man, glaube ich, als prägnanten Unterschied zu allen extremistischen Strömungen herausreichen. Ich kenne nicht so richtig viele linksextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden oder islamistische Netzwerke in Sicherheitsbehörden oder Linksextremisten, die versuchen, Schöffinnen und Schöffen zu gewinnen und so. Also das heißt, der Rechtsextremismus versucht eben, die staatlichen Organe zu unterwandern. Und das macht ihn so besonders bedrohlich. Und ich bewege mich in einem Umfeld, das nicht im Traum auf die Idee käme, irgendetwas zu leugnen oder zu verharmlosen. Ganz im Gegenteil.
Herr Steinke.
Ja, es ist eine Menge in Bewegung gekommen. Also traurigerweise hat es den Auslöser bedurft, wollte ich fast sagen. Also traurigerweise war der Auslöser erst der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke und nicht die vielen, vielen Morde an namenlosen Menschen mit Migrationshintergrund. Aber es ist was in Gang gekommen. Das ist vollkommen richtig. Ja, auf Bundesebene, in vielen, vielen Bundesländern ist was in Gang gekommen. Die Sicherheitsbehörden haben das Thema und auch die Justiz haben das Thema auf jetzt eine ganz andere Ebene gehoben. Ich pick mal eins heraus, weil wir gerade auch über die Sicherheitsbehörden gesprochen haben, wo aus meiner Sicht noch immer gerungen werden muss und wo noch immer nicht genug in Gang gekommen ist. Wenn in der Polizei, in Chatgruppen, klar wird, jemand findet es lustig, sich über KZ-Opfer zu mokieren. Wenn deutlich wird, jemand ist nicht mit dem Herzen bei der Sache, das Grundgesetz zu verteidigen, sondern im Privaten, wenn er meint, keiner guckt zu, macht er sich eher über die Werte des Grundgesetzes lustig. Dann würde ich als Steuerzahler, als Bürger, als jemand, der einen großen Vertrauensvorsprung denjenigen schenkt, die eine Dienstwaffe tragen dürfen, eigentlich sagen, das ist für mich keine Grundlage mehr, diesen Menschen weiterhin im Staatsdienst zu haben. Da brauche ich nicht eine lange Prüfung, die 2-3 Jahre dauert. Disziplinarverfahren sind in Deutschland eine langsame Angelegenheit, sondern da bräuchte man eine viel größere Klarheit. Und das ist nicht ein kurzer Prozess und da soll man irgendwie die Leute einfach so vor die Tür setzen, sondern das ist eine Klarheit, die wir in anderen Bereichen des Lebens, des privatwirtschaftlichen Lebens schon lange haben. Wir haben das Prinzip, es gibt, wenn man zum Beispiel als Kassiererin arbeitet, vieles, was man mal machen kann und wo man auch mal dann eine zweite Chance bekommt. Aber der Griff in die Kasse zerstört Vertrauen und führt dazu, dass man sofort vor die Tür gesetzt werden kann. Und genauso würde ich sagen, oder erst recht würde ich sagen, Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die auf unser Grundgesetz verteidigt sind, in dem Moment, wo die offenbaren, dass sie über dessen Werte spotten, gibt es keine zweite Chance. Und diese Klarheit, ich finde, da lohnt es sich noch für zu streiten, dass die endlich hergestellt wird.
Aber ich denke, Sie wissen schon, dass die Bundesinnenministerin dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt hat.
Den ich sehr begrüße, aber der natürlich absolut überfällig ist. Ja? Was der Schaden ist, wenn Leute erfahren, die Menschen, die draußen die Synagoge bewachen, die haben in Chats insgeheim Sieg Heil gepostet. Was der Schaden davon ist, wie lang das Vertrauen vernichtet, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und es ist immer schädlich, wenn in Behörden Leute solche Avancen, solche Neigungen zeigen. Aber in Sicherheitsbehörden ist der Schaden nochmal umso größer.
Herr Schröder, also, wie groß ist dieses Problem?
Ja, bitte. Und dem Schutz jüdischer Einrichtungen etwas sagen. Das ist ja nicht nur der Schutz vor Rechten, potenziell rechten Gewalttätern, sondern der Antisemitismus kommt auch von palästinensischen Gruppen, die zum Teil verbandelt sind mit linksextremen Gruppen. Also der Antisemitismus, den darauf zu reduzieren, halte ich für falsch. Sondern wir müssen das weitersehen und die Gefahr, die jüdische Menschen, jüdische Einrichtungen in Deutschland haben, die geht eben nicht nur von Rechten aus. Das ist das eine. Das andere ist, wir sollten aufhören, immer nur die eine Seite zu sehen. Ich kann mich nur wiederholen. Ob die Gefahr größer oder kleiner ist, ist eine zweite Frage. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir die linksextreme Gefahr, die Gewaltaffinität sehen. Und vielleicht noch ein letztes, es gibt Studien, die zeigen, dass es Kinder gibt, die schon in frühem Alter im Kindergarten auffallen durch eine hohe Aggression, durch eine hohe Gewaltbereitschaft. Und vieles wird dann erst ideologisch aufgeladen. Also ein Kind, was aggressiv ist, was immer schlägt, was ausgegrenzt wird und auf einmal kommt es in die rechte Szene rein und da ist es ein Held, das Kind. Und das Gleiche gilt links genauso. Das heißt also, wir haben antiziviles Verhalten und wer präventiv tätig sein will gegen potenziell rechte Schläger, aber auch gegen Linke, der muss frühzeitig beginnen und muss sozusagen nicht erst in der Schule beginnen, sondern wahrscheinlich schon im Kindergarten.
Herr Schröder, ich muss hier an dieser Stelle einmal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den Sie zu Beginn unserer Sendung erwähnt haben. Da haben wir hier zwei Hörermails bekommen, die das kritisch sehen. Einmal schreibt uns Hans Pechel hier, er hat uns gerade geschrieben, ich beziehe mich auf die Aussage von Professor Schröder, es gebe mehr linke als rechte Gewalt. Ich möchte das in Frage stellen und verweise auf die mehr als 200 Menschen, die seit 1990 wegen rechter Gewalt ums Leben gekommen sind. Stichworte NSU, Hanau, die diversen Brandanschläge auf Privathäuser und Wohnheime. Und dann haben wir hier noch eine E-Mail von Renke Theilen-Gerdes. Er schreibt, was Professor Schröder gerade bezüglich Gewalt von links und rechts in den letzten Jahren gesagt hat, ist inhaltlich grundfalsch. Es ist nicht korrekt, dass es seit Jahren mehr Gewalttaten mit politisch links motiviertem Hintergrund gibt. Es ist andersherum. Was sagen Sie,
Herr Schröder? Das ist nicht stimmt. Es geht hier nicht um die Qualität der Gewalt. Da stimme ich mit überein. Das, was die Qualität angeht und die Folgen angeht, die rechte Gewalt gefährlicher ist. Wenn man aber die reinen Gewalttaten nimmt, da müssen sich ans Bundeskriminalamt und Innenministerium wenden, ist die Statistik so, dass es in jedem Jahr mehr quantitativ gesehen linke Gewalttaten als rechte Gewalttaten gibt. Erst im letzten Jahr 2022 gibt es geringfügig mehr Rechte. Ich wiederhole mich, damit das auch die Leute verstehen, die das kritisieren. Es geht um die Quantität und nicht um die Qualität.
Okay, gut. Danke für diese Einordnung. Und wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Frau Berger ruft uns an aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich beziehe mich auch auf diesen Punkt. Und zwar ist es mir völlig unerklärlich, das als gleich zu bezeichnen, selbst wenn man die Qualität berücksichtigt. Also mir sind wenig Fälle bekannt, wo Politiker in Westdeutschland oder in Ostdeutschland wegen linker Gewalt zurücktreten müssen oder die Personenschutz brauchen in großem Umfang. Also das ist ein so eklatanter Fall schon seit Jahren. Also ich kenne schon vor 15 Jahren einen Dirigenten, der seine Stelle aufgegeben hat, weil er so bedroht worden ist und nachts nicht auf seinen Parkplatz gehen konnte nach dem Ende der Vorstellung. Also sowas von linker Gewalt ist bisher wenig ausgegangen. Also mir ist es unerklärlich, wie diese Statistik zustande kommt. Ich kann mir es nur so erklären, wie Herr Fiedler sagte, dass die rechte Gewalt einfach weniger verfolgt wird.
Und wenn Sie so etwas annehmen, Herr Fiedler, was meinen Sie, woran könnte das liegen, dass rechte Gewalt weniger verfolgt wird?
Ja, es wurde ja schon thematisiert, dass einfach die Angst auch so groß ist inzwischen, dass sich manche gar nicht mehr trauen, die anzuzeigen. Weil wenn ganze Ortschaften beherrscht sind und der Staat nicht mehr das Monopol hat, dann ist es ja auch viel zu gefährlich, auch für die Kinder. Man hört es ja immer wieder, dass um die Kinder zu schützen, Politiker oder Politikerinnen ihren Job aufgeben.
Ja, Herr Fiedler, was sagen Sie?
Ich hatte nur reingerufen, dass ich das nicht gesagt habe, dass irgendwas nicht verfolgt wird. Da wäre ich missverstanden worden. Wir hatten vorhin mal über die Wahrnehmung gesprochen. Wir könnten an anderer Stelle über die Ressourceneinsätze der Sicherheitsbehörden noch einmal sprechen. Aber die Sendung entwickelt sich jetzt so ein bisschen so in diese Richtung, die Herr Schröder, glaube ich, schon mit mehreren Anläufen versucht hat, aufzudröseln, dass wir irgendwie versuchen, jetzt irgendwie auch durch die Hörerbeiträge abzuwägen, was jetzt schlimmer ist. Dazu sind jetzt schon viele Sätze gesagt worden. Ich habe dazu was gesagt. Herr Steinke hat, glaube ich, auch richtige Einordnung gemacht. Das hilft nur nach meiner Einschätzung jetzt nicht, wenn wir jetzt über die Statistik reden. Dann müssten Sie jetzt reingucken, dass da wie viel Propagandadelikte dabei sind, wie viel reine Sachbeschädigung dabei sind, wie viel Gewalttaten. Da kommen wir immer wieder zu demselben Ergebnis, was wir jetzt schon zigmal gesagt haben. Der Rechtsextremismus ist mit Abstand die größere Bedrohung. Das ändert aber nichts daran. Und da wollte, glaube ich, Herr Schröder schon mehrfach darauf hinweisen jetzt, dass uns das bei Aussagen oder Analysen zum Linksextremismus nur eingeschränkt weiterhilft, außer dass wir uns fragen können, wenn wir jetzt eine Sendung zum Linksextremismus machen und darüber diskutieren wollen, worauf reagiert er eigentlich und wie entwickeln sich eben auch diese Strömungen? Man darf ja auch in Anerkenntnis der Tatsache, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung ist, durchaus mal ein paar Minuten jetzt über Leipzig und die Auswirkungen und die neuen Entwicklungen beim Linksextremismus diskutieren. So habe ich jedenfalls diese Sendung verstanden. Ansonsten müsste man sozusagen insgesamt in die Waagschale werfen, welche extremistischen Strömungen haben wir, wie haben die miteinander zu tun und wie entwickeln sie sich in welche Richtung. Aber es lohnt jedenfalls mal ein paar Minuten auch angesichts der brennenden Barrikaden und gewalttätigen Ausschreitungen durchaus sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass trotz der größten Bedrohung von rechts wir durchaus im Linksextremismus Entwicklungen haben, die unter anderem den Verfassungsschutzchef von Thüringen zu warnenden Worten veranlassen, weil er dort eine zunehmende Radikalisierung von einer neuen Generation Linksextremisten beobachtet. Das darf man ja durchaus mal ansprechen.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, Herr Fiedler. Ich sage nur ganz offensichtlich, wir sehen das hier aus unseren Hörer-E-Mails auch aus den Stimmen der Anrufer, gibt es ja diese Fragen, die sich stellen, sobald man über das Thema Linksextremismus spricht, dann wollen wir die hier auch gerne auf den Tisch bringen. Und wenn Frau Berger und die Anruferin vorher diese Frage auftischt, dann ist das, glaube ich, durchaus geboten, solche Fragen zu beantworten und auch seriös, wie wir das hier in dieser Runde versuchen zu beantworten. Deshalb, wir können hier das Thema natürlich vorgeben, aber wenn es weitere Aspekte gibt, die alle Menschen interessiert, die uns zuhören, dann müssen wir das eben hinnehmen. Aber ich habe hier, Herr Steinke, ganz kurz, natürlich auf dem Zettel, dass wir uns auch anschauen sollten, was am Wochenende passiert ist. Und auch dazu haben wir natürlich Stimmen bekommen, Menschen, die sich fragen, wie hilfreich ist das beispielsweise, wenn bei solchen Demonstrationen Hunderte von Menschen stundenlang eingekesselt werden, um deren Personalien aufzunehmen, wird hier möglicherweise eine Szene weiter kriminalisiert?
Man kann ja Kriminelle nicht kriminalisieren.
Naja, also wir reden jetzt hier erstmal von Demonstranten. Das ist erstmal nichts Kriminelles. Aber ich glaube, der Konnex, den wir jetzt angesprochen haben zwischen rechts und links, der ist schon nicht ausblendbar, denn das ist ja ein großer Teil der Motivation für linke Militanz. Die Analyse, die da lautet, der Staat tut nicht genug gegen Rechtsextremismus, also müssen wir die Dinge in die eigene Hand nehmen. Das ist erstmal in der Diagnose, der Staat tut nicht genug, bedauerlicherweise ja oft nicht von der Hand zu weisen. Gerade in Sachsen gibt es da viele Beispiele für, aber in der Schlussfolgerung, sozusagen in der Therapie, natürlich unsäglich. Also es ist eine Sache, wenn Leute sagen, sie stellen sich schützend vor ein Flüchtlingsheim, sie helfen, dass ein linkes Konzert vielleicht durchgeführt werden kann, ohne dass die Leute Angst haben müssen in einem Landstrich, wo Neonazi-Banden ihr Unwesen treiben. Aber es ist was völlig anderes, wenn Leute wie bei Lina E., jetzt das Gericht das so festgestellt hat, wenn Leute im Morgengrauen vor Häusern auflauern und mit Hämmern und irgendwelchen anderen lebensgefährlichen Werkzeugen auf Menschen einprügeln, sozusagen Rächer spielen oder Strafkommando spielen. Sowas darf man nicht dulden als Staat. Ja, da gibt es auch keine guten Motive für, sondern sowas steht einfach niemandem zu.
Zumal, wenn ich das kurz ergänzen darf, zumal es ja nicht so ist, dass es sozusagen jetzt aus diesem Fall heraus irgendwie extremistische Ideen entstanden wären, sondern die Grundideologie ist ja noch viel breiter. Die Grundideologie dieser Gruppierung richtet sich gegen das System an sich, gegen das System, was mit Kapitalismus verbunden wird, gegen die staatlichen, aus ihrer Sicht autoritären Strukturen. Deswegen wird die Polizei komplett abgelehnt, der Rechtsstaat insoweit abgelehnt und dem Grunde nach bekämpft. Und dass jetzt sozusagen jetzt hier on top aus deren Sicht heraus das Fass dadurch zum Überlaufen kommt, dass man eben aus staatlicher Sicht nicht genug gegen Rechtsextremität oder nicht richtig verfolgt wird oder so etwas, kommt ja noch on top, bezogen auf diejenigen, so wie ich es jedenfalls wahrgenommen habe, die da eingekesselt worden sind, stand, glaube ich, der Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs in Rede. Insoweit tue ich mich mit der reinen Vokabel Demonstranten ein wenig schwer. Jetzt kann man kritisieren, dass die Polizei da zu lange irgendwie für die Abarbeitung gebraucht hat. Aber Ursache und Wirkung wäre mir schon nochmal wichtig. Also Ursache ist gewesen, dass dort Leute sich massiv an Ausschreitungen beteiligt haben und die Polizei natürlich versuchen musste, rechtssicher hier die Personalien festzustellen, um Strafverfahren in Gang zu setzen. Ob das jetzt bei der Abarbeitung zu lange dauert, ist aus meiner Sicht jetzt sozusagen die zweite Frage. Aber man muss schon mal nochmal erwähnen, was vorne gestanden hat. Vorne hat nicht gestanden, die Polizei hat sich überlegt, Leute und zwar irgendwelche harmlosen Demonstranten einzukesseln. So war es ja nicht.
Wenn Rechtsextreme eingekesselt worden wären, da hätte sich kein Mensch drüber aufgeregt. Also hier wird immer mit unterschiedlicher Elle gemessen und das kann man nicht. Man muss mit gleicher Elle messen. Da, wo es Versäumnisse gibt, muss man sehen, dass man sie beseitigt. Aber man darf nicht, ich sag's nochmal, Selbstjustiz zulassen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also da gehe ich nicht von ab und wer das in Frage stellt, sozusagen, der stellt auch unser System der Gewaltenteilung und des staatlichen Gewaltmonopols in Frage.
Herr Schröder, wie haben Sie denn diese Ausschreitung am Wochenende in Leipzig erlebt? Was ist da die Lehre, die Sie ziehen würden?
Ich muss Ihnen sagen, ich hatte das so nicht erwartet. Ich hatte ein Interview zu dem Thema gegeben und habe gesagt, die Polizei muss präventiv aufpassen, dass es nicht wieder zu erneuter Gewalt kommt. Warum es trotzdem noch die zweite Nacht dann wieder Gewalt gab, ist mir bis heute ein Rätsel, zumal die ja nicht mutmaßliche, sondern tatsächliche Linksextremistin Lina E. freigelassen wurde. Also man schadet ihr ja auch und dem Umfeld. Und das scheint den Leuten nicht klar zu sein, weil sie nicht nachdenken und einfach dann blinde Gewalt ausleben.
Gut, in wenigen Sekunden folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Wir hören uns wieder um 11.05 Uhr. Thema heute Morgen hier bei Kontrovers, linke Gewalt in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr? Bis gleich.
Deutschlandfunk, Kontrovers.
Moderator im Studio ist weiterhin Tobias Armbruster. Noch einmal einen schönen guten Morgen. Linke Gewalt in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr? Das ist unser Thema hier heute Morgen noch für die kommenden 25 Minuten bis 11:30. Und mit dabei in der Runde sind Ronen Steinke, der rechtspolitische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Professor Klaus Schröder, Extremismusforscher der Freien Universität Berlin und Sebastian Fiedler, Bundestagsabgeordneter der SPD und Mitglied im Innen- und im Rechtsausschuss. Und er ist ebenfalls Kriminalbeamter. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Anrufen ganz leicht auf der 00800 4464 4464. Kostenfreie Rufnummer 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse ist die kontrovers@deutschlandfunk.de. Und da haben wir unter anderem diese E-Mail von einem Hörer bekommen, der uns schreibt: Eine Ursache, warum der militante Linksextremismus immer wieder unterschätzt wird, ist, dass einige politische Parteien, Linke, Grüne, Teile der SPD, aber auch Medienvertreter, wie auch in dieser Sendung, diese Art Gewalt heimlich zu gutieren scheinen, weil sie im Grunde ja für vermeintlich gute Zwecke dient. Kampf gegen rechts, gegen Klimawandel und so weiter. In Lützerath, am Hambacher Forst, in den großen deutschen Städten haben linksgrüne Politiker deren Treiben jahrelang zugelassen, sodass sich gewaltaffine Biotope entwickeln konnten, was man so im rechten Bereich nie zugelassen hätte. Und wir haben noch diese E-Mail hier von Katharin Vogelsang, die uns schreibt: Meine Tochter hat einen afrikanischen Vater. Es ist nicht möglich, in weiten Teilen Ostdeutschlands mit ihr zu verreisen. Ich habe jetzt einen farbigen Enkel. Ich habe Angst um seine Zukunft hier in Deutschland. Soweit also zwei E-Mails mit sehr, ich sag mal, unterschiedlicher Stoßrichtung. Fangen wir einfach mal an mit der These, die wir hier in der ersten E-Mail gehört haben, dass der Linksextremismus in Teilen der Politik, der Hörer schreibt, auch bei den Medienvertretern gutiert wird, weil er ja einem vermeintlich guten Zweck dient. Herr Steinke, was ist da dran?
Also ich gutiere das in keiner Weise, wenn man sich aufschwingt, Rächer zu spielen mit Hämmern und Leuten die Knochen zu brechen. Ich gutiere das in keiner Weise. Ich gutiere auch in keiner Weise beim G20-Gipfel 2017, wo Leute aus absolut legitimen Gründen auf die Straße gegangen sind, wo Leute gegen ein Wirtschaftssystem demonstriert haben, gegen das man absolut demonstrieren kann, gegen ein Treffen von Antidemokraten, ja, da waren ja auch welche dabei, sei es aus Saudi-Arabien der Kronprinz, ja, der ein Klerikalfaschist ist, sei es Herr Putin, sei es Herr Erdogan. Also es gibt gute Gründe, es gab gute Gründe, da auf die Straße zu gehen. Aber ich gutiere in keiner Weise, dass dann Leute gesagt haben, sie ziehen sich schwarze Sturmhauben auf und ziehen der Angst einflößend durch irgendwelche Wohngegenden und zünden Autos an, ja, mit so Babyaufklebern auf dem Fenster. Das ist einfach nur ein Mackertum und ein Gehabe. Und ich glaube auch nicht, dass das in der linken Szene ausreichend kritisch aufgearbeitet worden ist. Das will ich schon sagen. Ich habe nicht allerdings den Eindruck, dass das in den Medien, also den großen führenden Medien, beschönigt worden wäre. Ich jedenfalls würde das also für meine Redaktion zurückweisen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das in der Politik beschönigt worden ist. In Hamburg hat damals Rot-Grün regiert, wie auch heute noch, und hat in keiner Weise da irgendwie die Dinge rosiger gemalt. Und also insofern, das weise ich zurück.
Herr Fiedler, wie sehen Sie das?
Ja,
oder Herr Schröder,
ja.
Bitte Herr Schröder.
Ich meine, die linksextremen Gewalttäter haben ja auch bei der Einweihung der EZB Frankfurt platt gemacht, die Innenstadt, falls Sie sich noch erinnern. Also so einfach ist das nicht. Und ich glaube auch, der Unterschied zwischen Ost und West ist da. In den großen Städten Westdeutschlands, wo die linke Szene in der Mehrheit ist, da fällt es Leuten, die auch nicht rechts sind, sondern einfach nur liberal oder konservativ, schwer, ihre Meinung zu sagen. Sie haben auch Angst, sich zu äußern. Und das Zweite ist, in der Tat ist es ja so, dass die Mehrzahl der Medienvertreter links, selbst nicht linksradikal, aber links eingestellt ist. Es ist wahnsinnig schwer, sozusagen dagegen Positionen durchzusetzen. Hier haben wir ein Meinungsklima, was eher von links geprägt wird und nicht von rechts, was die Medien angeht.
Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Behrens. Herr Fiedler, ganz kurz, Herr Behrens ist in der Leitung, wir sind gleich bei Ihnen. Herr Behrens ruft uns an, aus dem Harz ganz genau zu diesem Punkt Stellung zu nehmen. So sehe ich das zumindest hier von meinen Informationen aus der Regie. Schönen guten Morgen, Herr Behrens.
Guten Morgen. Ich wohne im Harz in der ländlichen Umgebung. Und ich glaube, es gibt in Deutschland da eine Diskrepanz zwischen der ländlichen Umgebung und den Großstädten. Bei uns ist es eher, dass wir hier rechtsradikale Tendenzen haben. Linksradikal ist hier gar nicht aufgetreten. Also muss ich sagen, ich kann jetzt nicht von Großstädten reden, aber bei uns zumindest ist es anders. Man hat hier Angst, auf die Straße zu gehen. Wenn hier Vatertag ist, dann ist hier Randale angesagt von rechts. Was ich auch nicht verstehe, warum in Leipzig die Demonstration abgesagt wurde und rechtsradikale Demonstrationen erlaubt werden. Ich meine, wenn etwas abgelehnt wird, kann man doch mit rechnen, dass da die Gewalttätigen dann auch tätig werden. Das wollte man doch vermeiden.
Gut, man muss dazu sagen, dass natürlich auch jede Menge Rechtsextreme oder von Rechtsextremen organisierten Demonstrationen abgesagt werden. Das ist ja durchaus nicht so ungewöhnlich oder dass sie verboten werden. Aber ja. was war Ihr Eindruck von dem, was Sie, was Sie am Wochenende mitbekommen haben aus Leipzig?
Ja, also was soll man dazu sagen? Man kriegt es ja nur über die Medien mit. Und also Linksradikale sind wahrscheinlich mit Sicherheit genauso gefährlich wie Rechtsradikale. Bloß in unserer ländlichen Bevölkerung sind hier nur Rechtsradikale. Selbst bei der Arbeit traut man sich kaum, seine Meinung mal zu vertreten, wenn es politisch irgendwas ist. Weil man wird niedergebrüllt oder niedergemacht, weil man anderer Meinung ist.
Aber Sie können das heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk bundesweit so einfach sagen, Herr Behrens. Oder müssen Sie jetzt, wenn Sie sowas aussprechen, damit rechnen, dass andere Menschen Sie dabei sich zu Hause ansprechen und sagen, was hast du denn oder was haben Sie denn da im Deutschlandfunk gesagt?
Ja, gut. Jeder hat eine andere Meinung. Aber ich kann ja jetzt nur hier von der ländlichen Bevölkerung ausgehen. Ich kann ja nicht von ganz Deutschland reden.
Ich frage das, weil Sie gesagt haben, dass Sie auch eingeschüchtert werden.
Ja, richtig, richtig. Man traut sich die Meinung nicht mehr ganz auszusprechen. Kinder werden manipuliert in der Schule schon. Und das ist im ländlichen Bereich wirklich schlimm geworden. Also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Dann vielen Dank, Herr Behrens, für diese Eindrücke. Herr Fiedler.
Wenn ich mich äußere zum Linksextremismus, bekomme ich jede Menge beleidigende, herabwürdigende Mails. Ich lasse mich dadurch nicht einschüchtern. So, aber ich wollte einen anderen Punkt sagen. Wir müssen auch noch mal die Vergangenheit sehen, wo der Rassismus herkommt.
Augenblick, das können wir gleich machen. Das können wir gleich machen, Herr Schröder. Ich würde gerne die Meinung von Herrn Fiedler hören, was er zu diesen Eindrücken von Herrn Behrens aus dem Harz sagt.
Ja, ich wollte vor allen Dingen dann gleich noch einmal zu dem Punkt davor noch mal etwas anmerken. Die Eindrücke, zu denen kann ich kaum was sagen, weil das sind die Eindrücke des Hörers, die er da schildert. Die sind dramatisch. Die kennen wir leider Gottes eben aus vielen Beschreibungen, insbesondere auch aus ostdeutschen Gegenden. Ich erinnere mich an eine Herbsttagung des Bundeskriminalamtes, wo das ebenfalls mehr als eindrücklich geschildert worden ist von einem Vertreter der Kirche, der dann hinterher da weggezogen ist sogar, weil das nicht mehr ausgehalten hat. Das sind in der Tat einigermaßen dramatische Beschreibungen, die wir leider Gottes eben kennen. Und die in Teilen dort eben so verfestigt sind, dass sie bis in die Sportvereine hineinreichen, also bis in die alle gesellschaftlichen Schichten hineinreichen. Und das macht eben auch deutlich, dass sie das nicht in 5 Minuten wieder zurückdrehen, sondern dass die Herausforderungen gar nicht groß genug beschrieben werden können in dem Punkt. Wir sind, wenn ich einen gedanklichen Absatz machen darf, einmal kurz so ein bisschen weggekommen, weil vorhin die Frage davor sich darum drehte, ob und inwieweit möglicherweise in der Gesellschaft oder Medienvertreter waren angesprochen worden, Gewaltexzesse toleriert werden. Da würde ich mich nun wirklich mit jeder Silbe Herrn Steinke anschließen. Das halte ich in der Tat für abwegig. Aber ich will schon noch, auch wenn ich mich, wenn ich in der Gefahr stehe, mich unbeliebt zu machen, ansprechen, dass zwar nicht bezogen auf Gewalttaten, aber bezogen auf extremistische Organisationen, die in den Verfassungsschutzberichten im Linksextremismus-Kapitel aufgeführt worden sind, ich mich an durchaus viele Zusammenschlüsse erinnere. Ich erinnere an viele Demonstrationszusammenschlüsse, Bündniszusammenschlüsse gegen Polizeiaufgabengesetze in Bayern und anderen Ländern, wo sich auch Teilorganisationen meiner Partei und anderer demokratischer Parteien, Anwaltsvereine und Ähnliches zusammengeschlossen haben mit, ich nenne mal als Beispiel, der interventionistischen Linken oder der MLPD oder so, also Leute, interventionistische Linke, die man im Schwarzen Block auch mal so wiederfindet, Also das muss man schon als Punkt jetzt in dieser Sendung schon nochmal aufgreifen. Und das ist der Punkt, wenn ich manchmal dann sage, naja, ich bin gar nicht so ganz immer sicher, ob wirklich richtig verstanden wird, welche Ideologie da so hintersteckt. Und ich hätte schon die Erwartungshaltung, dass es da eine klarere Distanzierung gibt, eben von diesen Gruppierungen, die unser Staatssystem eben so ablehnen. Und dass man nicht dann, wenn man ein gemeinsames Ziel, also ein legitimes Ziel zu streiten, sich einzusetzen gegen schärfere Polizeigesetze, völlig in Ordnung, aber sich dann nicht auf ein Plakat schreiben zu lassen mit der interventionistischen Linken, das halte ich in der Tat für No-Go. Das sollte man, glaube ich, nochmal an der Stelle unterbringen.
Herr Fiedler, ein Gedanke, der mir bei dieser Debatte immer wieder durch den Kopf geht, ist die Frage, und das jetzt einfach mal als These formuliert. Ich weiß nicht, ob es so haltbar ist. Ich bin mir sicher, dass mir da viele Leute widersprechen werden. Aber ich sag's einfach mal. Rechtsextremismus richtet sich im Grunde gegen sehr, sehr viele unterschiedliche Ziele in unserem Staat, untergräbt vieles und richtet sich vor allem gegen sehr viele Menschen, die schwächer sind, die nicht privilegiert sind und die Schwierigkeiten haben, sich zu wehren. Während Linksextremismus sich, und das haben wir bei Lina E. auch wieder gesehen, bevorzugt gegen Rechtsextreme richtet. Macht es das möglicherweise aus, dass man Linksextreme generell als nicht so gefährlich wahrnimmt wie die Rechtsextreme?
Da müsste man aufklären. Ich zitiere mal sinngemäß einen, finde ich, trivial daherkommenden, aber klugen Satz von dem ehemaligen Verfassungsrechtler Udo Di Fabio, der ganz gut formulierte, wer Steine gegen Polizisten schmeißt, der schmeißt sie am Ende gegen uns selbst. Weil die Polizisten ja legitimiert sind von uns allen. Durch die Wahlen, die wir mal gemacht haben, durch die jeweiligen Minister, die eingesetzt worden sind, die dann die Polizeibeschäftigten eingesetzt haben. So ist jedenfalls die Legitimationskette derjenigen, die im Auftrag des Staates da ihren Kopf hinhalten, buchstäblich. Und das ist sozusagen ein kleiner Widerspruch zu dem, es richtet sich eben nicht nur gegen die politischen Gegner oder Feinde wäre fast wohl der bessere Begriff, sondern eben auch gegen das Staatsgefüge an sich. Deswegen gibt es einen sehr, sehr guten Grund, sich eben auch von diesen Strukturen abzugrenzen. Und sozusagen, man könnte auch anders formulieren, es gibt, man sollte sozusagen mit jeder Pore seines Körpers sich gegen rechtsextreme, rassistische Tendenzen zur Wehr setzen und engagieren. Aber es gibt eben aus anderen Gründen eben auch sehr, sehr gute Gründe, wenn wir unser Staatsgefüge, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so wichtig finden, und dazu gehöre ich, dann müssen wir eben aus anderen Gründen uns auch diesen linksextremen Tendenzen entgegenstellen. Also
vollkommene Zustimmung, was Steine auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte betrifft. Aber ich zweifle, ob die Analyse zutrifft, dass wir bei Gewalt, die sich gegen Mächtige richtet, ich fasse mal ein bisschen weiter, Es geht ja also den Staat, aber auch gegen Bankvertreter, wenn man an die RAF zurückdenkt. Bei Gewalt gegen Mächtige, da beobachte ich eher, dass der Staat schneller zuschnappt und dass schneller auch das Wort Terror im Raum steht. Und bei Gewalt gegen die Ohnmächtigen, die Obdachlosen, die mit Springerstiefeln totgetreten werden, die Menschen in Flüchtlingsheimen, da ist es also eine wesentlich größere Zögerlichkeit, mal von Terror zu sprechen. Wir haben seit 2015 also eine Serie von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünften in Deutschland gesehen, durchschnittlich einmal pro Woche hat es einen Brandanschlag gegeben. Man könnte darüber in harten Worten sprechen, man könnte von einer Terrorserie sprechen, habe ich aber nicht so wahrgenommen. Man redet da eher sozusagen mit ein bisschen zurückhaltenderer Sprache und auch mit zurückhaltenderem sicherheitsbehördlichem Instrumentarium. Also ich glaube, da gibt es eher eine Sichtweise, die man hinterfragen sollte. Und wenn wir über den Extremismus sprechen und über die Gruppen, mit denen man auf einer Demo gemeinsam sich hinstellt oder auch sich nicht hinstellen sollte, also ich finde, man muss auch nochmal unterscheiden, Extremismus und Militanz sind, also Extremismus ist erstmal eine Meinung, ist erstmal was im Kopf geschieht. Das ist schwer irgendwie kriminalistisch nachzuweisen. Das ist auch nichts, was die Polizei deswegen tut, sondern was der Verfassungsschutz tut. Ein Geheimdienst, der letztlich politische Analysen anstellt und sich dabei auch nicht so sehr in die Karten blicken lässt, nach welchen Kriterien. Wenn man da mal in die Kriterien reinguckt, und die Mühe habe ich mir jetzt gemacht für die Recherche zu meinem Buch, man staunt doch, wie schnell teilweise kleine Gruppen zu Linksextremisten gestempelt werden und wie lang es auf der anderen Seite dauert, bis Rechtspopulisten ihrerseits mal angeprangert werden. Das ist also erstaunlich bei Kritik an Kapitalismus. Ja, wir leben in einem Staat, des Grundgesetzes, wo Vergesellschaftung und also wo Vergesellschaftung als sozusagen Alternative zu Privateigentum sogar im Grundgesetz vorgeschlagen wird. Wir leben nicht in einem Staat, wo die Marktwirtschaft und wo der Kapitalismus Verfassungsrang hat. Und wenn sich Gruppen aufmachen, das mal ja in Anspruch zu nehmen und zu sagen, wir müssen den Kapitalismus mal in Frage stellen, ich meine, auch in der SPD im Grundsatzprogramm ist noch die Rede von einem demokratischen Sozialismus, dann wird das ganz schnell in eine Ecke geschoben, als seien das irgendwie Antidemokraten. Ich glaube, da wird also zu schnell geschossen.
Herr Steinke, also bei aller Wertschätzung der Werbung für Ihr Buch, wenn ich über die interventionistische Linke spreche, dass Sie sozusagen in einer Kette dann zur SPD hinleiten, da muss ich also schon vehement mich gegen verwehren. Und dass auch bei der interventionistischen Linken nur irgendwelche Gedanken im Kopf stattfinden würden. Also da haben Sie jetzt aber gerade...
Ja,
aber
Sie so picken ja eine Gruppe raus. Picken wir mal eine andere Gruppe raus. Die Jugendorganisation der Linkspartei beispielsweise, das ist Solid. Ja, denen wird zur Last gelegt, sie seien Kuba-solidarisch. Da kann man sagen, also das furchtbare Regime in Kuba.
Das ist ein Argument gegen meinen Vorhalt. Also die interventionistische Linke stand da drauf. Also dazu sagen sie gar nichts. Also
ja, mit Leuten, die Gewalt...
Sie suchen sich harmlosere raus. Ist das jetzt die Strategie? Oder
mit Leuten, die Gewalt verherrlichen, das ist ja vollkommen klar, dass man nicht mit denen sich gemein machen soll.
Ja,
aber
dann stimmen
ich
Sie
sage
mir
nur,
offenbar zu.
Das Kriterium, was Sie angeführt haben, linksextremistisch laut Verfassungsschutzbericht, das ist also ein Kriterium, was man nicht so unkritisch einfach übernehmen kann und was nicht automatisch eins ist, was für Demokraten verpflichtend sein sollte, sondern das muss man sich genau anschauen. Und das ist oft eins, wo es ziemliche Unschärfen gibt in Wahrheit.
Herr Steinke, Herr Fiedler, ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Wir haben einen weiteren Anrufer, der sich hier bei uns gemeldet hat. Herr Becker ruft uns an aus Beckum. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte, was ist Ihr Punkt heute?
Ja, also ich würde Herrn Steinke schon recht geben und auch dem Vorredner, der gesagt hat, wenn es um die Qualität der rechten und der linken Gewalt geht oder auch der Szene. Ich bin selber Reservist, ich bin Sportschütze im Reservistenverband, ich bin organisiert auch in einem RG-Skisport und habe es live miterlebt, dass der Rechtsextremismus schlau wird. Ne? Er hat dazugelernt, er zeigt sich nicht mehr so auf der Straße, jedenfalls nicht in diesem Niveau wie in den 90er Jahren, sondern er hat einfach dazu gelernt. Und er wandert Sicherheitsstrukturen, das sieht man ja bei Marco Groß, er ist bei der Polizei. Es ist völlig normal, dass wenn man im Fitnessstudio geht, dort auf Polizeibeamte trifft, dass da rechtes Gesinnungsgut völlig normal debattiert wird, ne? Und auch die Ansichten. Ne? Ich bin selber auf einer Bundesskimeisterschaft gewesen, also die Bundesmeisterschaft der Reservisten im Skisport. Da wurden sogar rechtsextreme Symbole bzw. das Scharfschützenabzeichen, was Adolf Hitler damals 45 gespendet hat, offen getragen. Und ich kann Ihnen selber sagen, ich habe diese Problematik Rechtsextremismus selber miterlebt. Ich habe das selber miterlebt damals als Mitbegründer der RAG Skisportstelle in Hagenow, wo auch sich Nordkreuz drin etabliert hat, aufgrund von schwachen Strukturen innerhalb des Verbandes. Und was er da zum Besten gegeben hat, das war wirklich erschreckend. Und wir reden hier über einen Sicherheitsbeamten, wir reden hier über einen FDK-Beamten, der wirklich eigentlich normalerweise die letzte Grenze ist und Schutz sein sollte für unsere Bevölkerung. So, und nach meiner Ansicht, das, was ich bis jetzt in dieser Zeit erlebt habe, die Behörden gucken weg, sind sogar teilweise involviert in manchen Dingen. Politik guckt weg, egal ob es Linke, ob es FPD, ob CDU, sie gucken alle weg. Das interessiert gar nicht. Und das Erschreckendste ist, die Strukturen sind nach wie vor da. Nur mal ein Beispiel. Sie treten im Reservistenverband ein, zahlen 30 Euro im Jahr, können sich über DFAG und VFAG-Übungen, sei es Erste Hilfe, sei es Geländespiele oder was weiß ich, was da alles angeboten, können sie sich militärisch ausbilden lassen. Dann treten sie in eine RAG Skisport ein, bekommen nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, je nachdem, wie oft sie schießen, nach 12 Mal Schießen bekommen sie eine Bedürfniserklärung, können sich beim Amt eine Waffe holen, legal. Derzeit in Mecklenburg-Vorpommern, der stellvertretende Landesschiedsrichterbeauftragte hat das Siegel des Bundesverwaltungsamts. Der darf Waffen legal vergeben. Der war früher der Vorsitzende der RAG Schwerin-Hagenow, Gründungsmitglied. Da weiß ich nicht, warum die Behörden da wegkommen. Und ich weiß nicht, man hat es ja auch, sage ich jetzt mal, damals bei Panorama gesehen, wie weit die Planungen gehen, bis Leichensäcke. Ne? Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht darauf warten, bis die Qualität der Anschläge sich angepasst haben.
Ja. Aber Herr Becker, wenn Sie da mit diesem wachen Auge beobachten, was da in Sachen Rechtsextremismus um Sie herum geschieht, was ist denn Ihr Eindruck beim Linksextremismus? Haben Sie da auch Erfahrungen, die Sie machen?
Ja, also beim Linksextremismus kann ich natürlich nicht so sagen, ich kriege das auch nur mit, was aus den Medien ist. Natürlich bin ich gegen jede Form von Gewalt, ich bin gegen jede Form des Extremismus, keine Frage. Gewalt geht vom Staat aus, wenn dann, und Punkt aus Ende. Ne? Also da bin ich voll auch bei den ganzen Teilnehmern. Ne? Also, und gut, das ist jetzt sicherlich ein Aufhänger gewesen, sage ich jetzt mal, für die linke Szene, sich da an Szene zu setzen. Aber da sollte nach meiner Meinung der Staat auch voll durchgreifen. Da müssen auch die Polizeibeamten, die dort, sage ich jetzt mal, am Tag einer solchen Demonstration sind, den vollen Schutz auf des Staates genießen, solche Dinge zu vermeiden, wenn es um das Eigentum, Beschädigung von Eigentum geht, wenn es um Gewalt geht oder sonstiges. Ne? Also da bin ich auf jeden Fall absolut gegen die Gewalt, egal ob es rechts oder links, das von vornherein. Ne?
Dann vielen Dank erstmal bis hierhin, Herr Becker. Herr Schröder, wir haben da jetzt einiges gehört.
Ja, bitte. Ich fühle mich bestätigt, dass sozusagen die linke Meinung hier vorherrscht. Was ich sage, wird entweder falsch interpretiert oder nicht zur Kenntnis genommen. Ich beende das Gespräch. Vielen Dank.
Mhm. Warum fühlen Sie, vielleicht darf ich das noch fragen, warum fühlen Sie sich da missverstanden? So.
Ja, ich glaube, er hat es wahr gemacht.
Da ist Herr Schröder offenbar nicht mehr da. Herr Steinke, Sie sitzen neben Herrn Schröder in unserem Hauptstadtstudio. Wie nehmen Sie das wahr, was Herr Becker da sagt? Woran liegt das, dass diese Gefahr nicht so wahrgenommen wird?
Ja, zunächst mal, ich finde das sehr schade, dass Herr Schröder geht. Ich finde, gerade wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, und so unterschiedlich waren die jetzt auch gar nicht unbedingt, ist es doch von grundsätzlichem Wert, miteinander zu sprechen und nicht das Gespräch abzubrechen. Zu dem Anrufer möchte ich gerne sagen, ich finde gerade in den Sicherheitsbehörden und Reservist, also gerade auch in der Bundeswehr, wird jeden Tag so viel Courage den Menschen abverlangt, und das ist ja auch sozusagen die Jobbeschreibung, Courage nach außen zu zeigen gegenüber Gefahren. Und gleichzeitig braucht es auch, und das ist vielleicht etwas, was noch zu wenig manchmal im Bewusstsein, auch in der Ausbildung da ist, Courage nach innen. Wenn ein Kamerad, wenn eine Kollegin etwas sagt, was verfassungsfeindlich ist, was gegen die Menschenrechte ist, dann muss man auch, wenn es irgendwie das Berufsleben danach unangenehmer macht, muss man auch den Mund aufbekommen. Das ist etwas, aus der Verantwortung können wir niemanden entlassen, der im Staatsdienst ist, schon gar nicht in den Sicherheitsbehörden. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Nachrichten höre, dass ein Fall einer rechtsextremen Chatgruppe deswegen aufgeflogen ist, und solche Fälle gibt es inzwischen immer wieder, weil jemand aus diesem Kreis selber gesagt hat, genug, ich verpfeife euch jetzt, mit sowas mache ich nicht mehr mit. Aber das müsste noch öfter geschehen.
Vollkommen richtig. Deswegen haben wir übrigens, wenn ich das nur ergänzen darf, ich unterschreibe jede Silbe, das ist auch die Motivation gewesen, warum wir beim Hinweisgeberschutzgesetz, das hat ja nun wirklich schon unzählig lange gedauert, und wir mussten tatsächlich bei einem größeren Hinweisgeberschutz wie verrückt gegen die Union kämpfen, die im Bundesrat das Thema blockiert hat. Und es ging unter anderem genau um diese Frage. Wir haben nämlich eine Passage aufgenommen, dass Beamtinnen und Beamte, die eben verfassungsfeindliche Tendenzen von anderen Beamten melden, dass die geschützt sind. Das war uns außerordentlich wichtig, weil dieser Mechanismus so ist, wie Herr Steinke ihn gerade beschrieben hat.
Herr Fiedler, dann hatten Sie heute Morgen hier das letzte Wort. Sebastian Fiedler von der SPD, Roland Steinke, Kollege bei der Süddeutschen Zeitung, und auch Professor Klaus Schröder. Ihnen allen vielen Dank, dass Sie heute Morgen mit dabei waren hier bei Kontrovers. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.